Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Gesa Ufer und bei unserem Kompressor Popkultur Wochentalk, da haben mich in dieser Woche die Musikjournalistin Aida Bagrer-Nejad und der Kulturjournalist Tobi Müller besucht. Und wir kamen natürlich nicht umhin, dieses musikalische Großereignis in unserer Sendung zu besprechen. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're
Fortnite heißt dieser Song, die erste Single-Auskopplung aus dem brandneuen 11. Album von Taylor Swift. Gut gemachter Pop, keine Frage, aber Taylor Swift sprengt wirklich alle Rekorde. Sie haben es sicher alle schon da draußen gehört. Mit ihren gerade mal 34 Jahren hat sie, ich glaube, über 250 Millionen Tonträger verkauft. Sie ist die meistgestreamte Künstlerin. Sie taucht jetzt in der Liste der reichsten Menschen weltweit auf. Als erste Musikerin, die ihren Reichtum wirklich durch schiere Musik und ihre Auftritte verdient hat. Sie ist Gewinnerin von über einem Dutzend Grammys, x anderen Preisen. 2023 als erster weiblicher Popstar Time Person of the Year geworden. Ich zitiere nochmal aus der Begründung. Sie hat eine Welt geschaffen, in der so viele Platz finden und bringt einer Gesellschaft Freude, die diese Freude gerade dringend braucht. Ja, wir fassen zusammen, Taylor Swift ist die erfolgreichste, aber ist sie tatsächlich auch die beste? Genau das würde ich gerne mit euch beiden besprechen. Wir haben gerade, als wir diese paar Takte gehört haben, schon so ein bisschen so innerlich hier so gesessen und gedacht, same, same, but different, ne?
Ja, es ist sehr nett. Es erinnert mich an Lana Del Rey und ich denke dann eher daran, was für eine wahnsinnige Strahlkraft Lana Del Rey hatte und dass wir sie nicht genug feiern können, aber das ist ein anderes Thema. Ich war eher überrascht, dass Taylor Swift spielte ja auch bei der letzten Tour viel mit diesen Eras, diesen Lebensaltern jedes Mal ganz anders und sie hat sich auch immer Madonna-mäßig neu erfunden, aber das klingt mich für mich jetzt wie das letzte Album auch. Vielleicht hat sie einen Sound gefunden, vielleicht ist es auch einfach same, same, wie du sagst.
Vielleicht können wir trotzdem noch mal ganz kurz sammeln. Was glaubt ihr, was ist es, was sie so erfolgreich macht?
Sie ist wie ihre Fans, sie ist sehr anfassbar, wäre eine meiner Theorien. Sie ist eben kein auffälliger, wie sagt man nochmal, also eine, ja, sie ist nicht so unique, finde ich. Aber Tobi schaut mich schon kritisch an.
Also ich glaube, wir können zusammenfassen, was wir wirklich schon mal festhalten können, ohne jetzt vielleicht komplett gegrillt zu werden. Sie hat keine Wahnsinnsstimme. Sie kann jetzt auch nicht unglaublich gut tanzen. Aber offenbar schafft sie es wirklich, dass ganz, ganz viele, gerade junge Frauen, in irgendeiner Weise sich auch vor allen Dingen in ihren Texten wiederfinden, ne?
Ich glaube, das sind nicht nur junge Frauen, aber die Zielgruppe ist sehr viel größer, sonst würde man diese Art von Verdrängung nie kriegen auf dem Markt. Also die erste Künstlerin, die jetzt über 1 Milliarde verdient hat und so, die Jaggers, Richardson, Paul McCartney begeben sich, sind alle so auf 0,5 Milliarde und haben 60 Jahre hinter sich. Das sind schon Freak-Zahlen, die es hier gibt. Das kriegt man mit jungen Frauen allein noch nicht
Wobei
so
junge Frauen ja immer, ne, das Herz der Popkultur sind.
Ja, aber ich, also wie gesagt, ich würde da gar nicht musikalisch argumentieren, weil Singen, das hat jetzt noch nie eine große Rolle gespielt in der Popmusik. Das Mikrofone sind dazu da, die schwachen Stimmen stark zu machen. Buddy Holly war eine schwache Stimme zum Beispiel. Elvis Presley war dann wieder eine starke. Billie Holiday war auch eher eine Stimme, die quasi Risse hatte, mit der Zeit zumindest. Auch da war das Mikrofon ganz wichtig. Wir reden ja hier nicht über Oper oder Operette oder Musical, wo starke Stimmen braucht. Das ist für mich gar kein Kriterium. Ich finde auch sehr beeindruckend in ihrem Weg, was sie vieles nicht gemacht hat, was andere gemacht hätten. Also es kommt von so einer harmlosen Teenage-Country-Sängerin und auch vielen Versuchen der Alt-Right-Bewegung, also der rechten Amerikas, der weißen Suprematisten, der Rassisten, wo man versucht hatte, sie so als weißen Engel einzugemeinden und so weiter. Das hat sie schon sehr smart und klug von sich gewiesen und ist ja auch, steht für eine offene Gesellschaft ein, wie sie das macht. Das ist alles sehr toll. und wie das auch gelungen ist, auf so einem großen Markt, auf einer Plattform das zu machen. Ich glaube aber, die eigentlichen Gründe oder sagen wir die stärksten Gründe, es braucht immer mehrere, um so ein Megastar zu werden. Der größte in der Geschichte der Popmusik, das ist so. Und das ist für mich ein technologischer Grund. Also wie die Maschinen funktioniert haben in den letzten 10, 15 Jahren, das hat zu solchen Freak-Ereignissen geführt. Viele haben das auch vorhergesagt, schon lange, dass es das geben wird. Es fängt an beim Verteilungsmechanismus von Spotify, dem sogenannten Pro-Rata-Modell. Die Streams kommen jeden Monat in einen Topf und dann wird abgerechnet, wer kriegt am meisten. Also wo der Haufen am größten ist, wird am meisten draufgeschaufelt. Das heißt, wenn Taylor Swift so viele Streams kriegt in einer Stunde, wie ein nationaler Künstler hier oder Künstlerin in Deutschland in einem Jahr, kriegt Taylor Swift trotzdem mehr Geld, weil ihr Anteil zum Rest im Abrechnungsmonat größer ist. Ne? Das führt zu, man könnte auch sagen, zu einer sozialen Schere. Also die Einkommensunterschiede werden vergrößert, das ist soziale Schere. Da sehe ich keinen Grund, das zu feiern, ehrlich gesagt, weil das sind maschinelle und politische Entscheidungen der Labels, die gesagt haben, wir rechnen so ab, dass es unseren größten Stars nützt und nicht den anderen.
Und wir haben ja da auch eine Monopolisierung geradezu, weil alles, was du sagst, richtig, lieber Tobi, und es kommt da...
Bin ich aber froh.
Ich widerspreche dir ja sonst immer gerne, aber du hast da vollkommen recht. Hinzu kommt aber noch, wer populär ist, wird noch weiter gepusht. Die Maschine dreht sich ja dann noch weiter. Natürlich kommt dann noch mehr Aufmerksamkeit in von Promotion über den Plattformen mehr in den Playlisten gespielt werden, mehr Aufmerksamkeit bekommen auf der technischen Ebene oder Kurationsebene der Streaming-Anbieter etc., aber auch der Fans. Das ist ein psychologischer Effekt natürlich auch. Wer beliebt ist, kriegt mehr Aufmerksamkeit. Wer beliebt ist, kriegt noch mehr Liebe. Man will dazugehören.
Leuchtet mir alles ein. Nichtsdestotrotz ist es ja es ist ja kein Zufall, dass es ausgerechnet sie trifft, oder? Also es klingt jetzt fast so, als seien da irgendwie, als hätten sich die Algorithmen verselbstständigt und da sei zufällig das Los auf sie gefallen. Und letzten Endes gibt sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ja doch ein beredtes Beispiel dafür ab, dass wie eine Künstlerin sich tatsächlich auch selbst ermächtigt hat, wirtschaftlich, oder?
Ja, selbst ermächtigt. Ich glaube, sie macht schon ein paar Dinge einfach sehr richtig, die im Moment nicht mehr gehen würden, auch aus guten Gründen. Sie hat zum Beispiel nie versucht zu klingen wie eine schwarze Künstlerin. Mhm. Sie hat sich relativ wenig bei R&B bedient, was ich persönlich ehrlich gesagt nicht so ein Problem fände, aber es wurde ein politisches Problem. Das hat sie nicht gemacht. Um es mal englisch zu sagen, she's an okay white person. Ne? Also sie begibt sich da gar nicht in die quasi Gefahrenzone hinein, außer eben bei den ganz Rechten. Und dann gibt es vielleicht auch noch was anderes, was die ältere Zielgruppe angeht. Ne? Also wir sind dann alle froh, oh, wir können über Taylor Swift sprechen, weil wir eigentlich über nichts anderes mehr sprechen können. Das kommt mir immer mal vor, wie Wetten, dass. Taylor Swift ist ein bisschen Wetten, dass für eine ältere Generation. Da kann man am Montag noch sagen, hast du das gesehen? Hast du das gehört? Man hat ein Thema, auf das man sich vielleicht nicht unbedingt einigen kann, aber als Themasetzung kann man sich einigen. Jetzt reden wir mal, was Taylor Swift so toll macht. Und natürlich ist es ein anthropologisches Verhalten, also ein menschlich verständliches Verhalten. Da, wo mehr Aufmerksamkeit ist, gehen mehr Menschen hin. Das war schon immer so, auch auf dem Buchmarkt. Aber die Maschinen haben dieses Verhalten enorm intensiviert. Sie haben es skaliert. Und wir sehen das nicht nur im Pop, wir sehen das durchaus auch auf dem Buchmarkt zum Beispiel. Das sind ganz ähnliche Mechanismen. Dass Bestseller heute sehr spitz zulaufen und 10 Plätze unterhalb den Bestsellerplätzen sackt es radikal ab. Die Vorschüsse werden halbiert bis quasi, also nicht nur halbiert, sondern sind 5-mal kleiner als vor 10 Jahren und so weiter. Das sind wirklich digitale Effekte. Es ist nicht so, dass das der einzige Grund ist, aber sie beschleunigen dieses Verhalten enorm.
Ich glaube, da würde keiner widersprechen wollen.
Absolut nicht. Aber Taylor Swift macht, wie du auch sagst, viel richtig, indem sie auch, naja, die ältere Generation so abholt, dass sie ja jetzt schon seit einigen Jahren mit den Künstlern zusammenarbeitet, die eher so die älteren Musikmänner auch immer abfeiern. Wie
Jack Antonoff meinst du oder wen?
Nee, ich meine Aaron Gesser von The National zum Beispiel.
Ja, okay.
Das ist auch sehr klug gewählte Kollaboration, um ein wirklich sehr weites Feld, das anfängt bei den jungen Frauen, die für mich das Herz, deren Fantum ist das Herz von Pop, die abfängt, aber eben auch die Väter finden es dann gar nicht so schlimm. Sie ist jemand, die ist gar nicht so schlimm. Und auch ich muss sagen, die Musik ist nicht für mich. Für mich klingt alles sehr ähnlich, aber es ist tatsächlich alles nicht so schlimm und es sind gut gemachte Songs, wie du, liebe Gesa, ja eingangs gesagt hast. Und sie ist ja sehr anfassbar. Es tut nicht weh.
Es muss die Väter ansprechen, es sind diejenigen, die die enormen Ticketpreise bezahlen.
Ja, allerdings.
Das
heute
stimmt.
Ist Taylor Swifts neues Album The Tortured Poets Department rausgekommen.
Ach, so ein furchtbarer Titel.
Ja. Oh mein Gott. Jetzt waren wir gerade so diplomatisch, was dieses Album musikalisch eigentlich genau kann oder auch nicht. Damit befasst sich ausführlich unsere Musiksendung Tonart am Nachmittag. Morgen geht die 60. Kunstbiennale in Venedig los, aber diskutiert wird bereits seit Wochen bzw. seit Monaten. Tausende Menschen, unter ihnen viele Künstlerinnen und Künstler, hatten bereits Ende Februar in einer Petition den Ausschluss Israels von der diesjährigen Kunstbiennale gefordert. Es sei inakzeptabel, Kunst aus einem Staat zu präsentieren, der gegenwärtig Gräueltaten gegen die Palästinenser in Gaza ausführe. Jetzt boykottiert die israelische Künstlerin und die Verantwortlichen, die den Pavillon bespielen sollen, in gewisser Weise selbst die Veranstaltung, indem sie nämlich den Pavillon geschlossen halten. Im Fenster hängt ein Schild, auf dem auf Englisch steht: Die Künstlerin und die Kuratorinnen des israelischen Pavillons werden die Ausstellung öffnen, wenn es eine Feuerpause und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln gibt. Tobi, wie überzeugend findest du diesen Boykott der Künstlerin Ruth Patier und ihres Teams?
Ja, man muss erstmal feststellen, dass Boykott eigentlich so die hauptsächliche Kommunikationsform in den Künsten geworden ist. Gerade das nicht erst seit dem 7. Oktober, das sehen wir in Deutschland schon länger, also mit dem Eingreifen von BDS. Boykott, Divestment, Sanctions gegenüber Israel und auch der Reaktion des Deutschen Bundestags, völlig falsch, da sehr autoritär einzugreifen und jede Zusammenarbeit von Künstlern, die irgendwann in ihrem Leben etwas unterschrieben haben könnten, quasi zu verbieten. Wir kennen diese Diskussion, sie lähmen diesen Kunstbetrieb schon lange. Ich halte Boykott immer für das Falsche. Ich finde, man muss zu diesen AktivistInnen auch noch sagen, was wie die Gruppe eigentlich heißt, nämlich ANGA, und das heißt, Art Not Genocide Alliance. Und da sieht man schon die Radikalität, die damit aufgefahren wird, eigentlich die damit drin ist. Von der Hamas steht da kein Wort in diesem Aufruf, in diesem Brief, die die Leute unterschrieben haben. Und das macht es für mich jetzt sehr schwierig in der Situation, weil ich eigentlich lange die Position innehielt, dass es in Deutschland tatsächlich sehr, sehr viele Sprechverbote gab und dass ich es unmöglich fand, jeden als Antisemiten zu deklarieren, der irgendwie Kritik an der israelischen Kriegsführung äußerte, zumindest im Kulturbetrieb. Nun dieser Boykott, wo ich mich frage, na gut, hat sie jetzt, also Ruth Patier, in den letzten zwei Wochen gemerkt, dass es vielleicht nicht so cool ist, für Israel einen Pavillon zu bespielen und fordert jetzt das Ende des Krieges oder ein Ceasefire, ein Waffenstillstand plus die Freilassung der Geisel. Ehrlich gesagt kommt mir das ein bisschen vor, die Reaktion eines Kleinkindes, also Freud würde da von einer analen Strategie sprechen, von einer analen Phase, man versucht zu kontrollieren den Willen der Eltern und alles andere, indem man eben alles für sich behält, ne? Quasi nicht kommuniziert, nicht ausscheidet, wenn man so möchte, und dreht sonst durch, wenn das nicht passiert. Mhm. Und in dem spiegelt sich für mich gleichzeitig eine Art von Größenwahn, eine komplette Selbstüberschätzung der Aufgabe der Kunst und wie immer in jeder Selbstüberschätzung auch ein Minderwertigkeitskomplex, nämlich, dass man der Kunst gar nicht mehr diese Kommunikationsform zutraut, auch in einer so komplexen Situation, die wusste schon lange, mit was sie sich einlässt. Die hat doch einfach Schiss vor den AktivistInnen jetzt, zu sagen, nein, Kunst kann komplexer kommunizieren, als dieser Konflikt gerade verhandelt wird. Bestes Beispiel, Deutsche Pavillon, aber darüber reden wir vielleicht später.
Also so eine Psychoanalyse, so eine Tiefendeutung hatten wir hier selten. Herzlichen Dank an dieser Stelle, Tobi Müller. Aber Ida Wagrenijat ist nicht ganz einverstanden.
Nein, absolut nicht. Jetzt kann ich dir endlich mal wieder widersprechen, lieber Tobi. Also ich finde tatsächlich, nein, ich muss dir erstmal zustimmen. Ich habe die gleiche Position zur Ablehnung vom Boykottieren von Boykotten wie du. Ich finde kulturelle Boykotte und sehr viele andere Boykotte auch für die absolut falsche Strategie.
Auf beiden Seiten, ne?
Wir sehen nur noch das. Oftmals bis hin zu, ich möchte, ja, nicht sehr klug, um es mal versuchen, diplomatisch auszudrücken. Was Ruth Patier aber tut, würde ich nicht einen Boykott nennen, sondern die Entscheidung einer betroffenen Künstlerin und ihrer beiden KuratorInnen. Das ist kein Boykott, das ist eine auch künstlerische Entscheidung, zu sagen, wir sehen uns gerade nicht in der Lage, diesen Pavillon zu öffnen, die Partys zu feiern und leichtfüßig durch unsere kuratierte Ausstellung zu laufen. Und das ist eine künstlerische Entscheidung. Und gerade als betroffene Person haben sie absolut das Recht dazu.
Vielleicht kann ich das auch nochmal doch auch unterstützen mit den Zitaten der Künstlerin selbst, die da sagt, ich bin selbst entschieden gegen kulturelle Boykotte. In diesem Fall habe sie aber das Gefühl, dass es keine richtigen Antworten geben könne. Und tatsächlich muss man sich ja so ein bisschen fragen, wie hätte denn jetzt eine richtige Bespielung dieses Pavillons aussehen können? Oder anders gefragt, kennt ihr eigentlich zufällig diese Videoarbeit, die da eigentlich gezeigt hätte werden sollen, die man wohl auch durchs Fenster so ein bisschen sehen kann? Also wäre die, blöd gesagt, besser gewesen?
Ja,
die
da gibt es zwei Probleme, glaube ich. Das eine ist das ja, aber, nein, ich mache keinen Boykott. Ne? Das ist die Abwehr, die Negation, würde hier Freud auch wieder sagen. Natürlich macht sie einen. Und zum anderen, wie soll man das richtig machen? Genau das ist das Problem, dass eben Kunst hier auch unter dem Druck steht, die Dinge richtig zu machen. Mhm. In der Fantasie der Reinheit, ne? Also das ist wieder die anale Phase, ne? Die hier zurückkommt, den Dreck eben nicht auszuscheiden, dass das alles reinbleiben muss. Und das ist strukturell, da warnen verschiedene Philosophen seit Jahren, ne? Also Slavoj Žižek, Robert Pfaller und so, die sich Gedanken machen über diese Fantasien der Reinheit, die Kunst jetzt plötzlich haben möchten. Das ist strukturell gesehen das Denken von Terrorismus, von Stalinismus, von den K-Gruppen, die wir hier in den 70er Jahren hatten.
Okay, dann lass uns aber mal, darf ich auch mal ganz kurz sagen, dass es vielleicht auch weniger um die Reinheit geht, sondern einfach mal, sagen wir mal, um die Schlagkräftigkeit.
Richtig machen, was ist richtige Kunst in einem Pavillon?
Wäre es schlagkräftiger gewesen, überzeugender gewesen?
Man darf auch überfordert sein, gerade als betroffene Person darf man auch überfordert sein. Super edgy Take, ich bin dankbar, dem Ganzen zuzuhören, lieber Tobi, aber ich muss dir absolut widersprechen. Es klingt großartig, aber ich gehe da überhaupt nicht mit dir überein, mit deiner Kritik dieser Handlung. Die Künstlerin dürfen und die Kuratorin überfordert sein in dieser Situation. Nichts kann richtig sein, es kann viel falsch sein. Und sie haben in ihrer Überforderung der Gesamtsituation, aus einem Land zu kommen im Krieg, diese Entscheidung getroffen. Und das finde ich erstmal respekteinflößend.
Dazu vielleicht noch eine letzte Einlassung der Künstlerin selbst, die ganz schlecht sagt, ich hatte den Eindruck, es ist keine Zeit für Kunst. Ist das die totale Kapitulation?
Ja, warum hat sie den Job angenommen? Entschuldigung. Also diese Regierung ist nicht erst seit 7 Monaten problematisch, sie ist seit 17 Jahren problematisch, weil sie jeden Friedensprozess torpediert. Man hat den Eindruck, ja gar kein Interesse, eine Lösung zu finden für diesen Konflikt. Sie paktiert mit extrem rechten Parteien, also als linke Person, also naja, sie sich ganz sicher definiert, muss man sagen, okay, wenn du das nicht willst, wenn du der Kunst nicht zutraust, trotz dieses quasi Überbaus, also konkret die israelische Regierung bezahlt die Hälfte dieses Pavillons, alles andere sind auch Drittmittel, die kommen, wenn du das nicht aushältst, dann darfst du den Job nicht annehmen. Und dann quasi unter dem Druck von so vielen auch lauten Aktivistinnen, die Hamas auch wirklich verleugnen oder das sogar als Befreiungskampf sehen, zu sagen, oh nein, jetzt habe ich doch Schicht, jetzt mache ich es nicht und argumentiere aber mit einem Arsenal, das man schon vor 7 Monaten hätte auffahren können, ja, finde ich das unlauter.
Okay, dann kannst du aber das sagen, sie hat diesen Job angenommen, um genau das zu tun, was ein Boykott ja auch machen möchte im besten Fall, nämlich einfach so eine Art Leerstelle aufzeigen, so eine Art Handlungsspielraum aufmachen, der dann auch vielleicht gefüllt werden kann durch andere Aktionen, Aktivitäten, Debatten. Und das ist ja vielleicht auch Zweck eines Boykotts.
Es ist ja auch immer ein schmaler Grat, künstlerisch oder kulturell tätig zu sein und nicht abhängig zu sein von Staatsgeldern. Und ich kann nicht in den Kopf von Ruth Patier hineingucken und der KuratorInnen, aber es ist, nicht jeder kann es sich leisten, jede Chance abzulehnen. Und es ist schon ein Ruf nach reiner Lehre von deiner Seite zu sagen, sie hätte es dann von vornherein nicht machen sollen. Ich finde das sehr bequem, lieber Tobi. Ich finde es sehr bequem.
Nee, sie hätte es machen sollen, aber sie soll sich dann nicht beklagen. Also ich möchte nur ganz kurz den deutschen Pavillon nennen, der das einfach sehr viel souveräner macht. Und von allem, was ich höre aus Venedig, von dem Freund, von meiner Frau, die da vor Ort ist, alles, was ich darüber gelesen habe, ist das wirklich offenbar einer der besten Pavillons, die wir hier
haben. Hat wahrscheinlich
noch
nicht jeder gehört, vielleicht schildert er doch noch mal kurz.
Naja, es ist halt quasi identitätspolitisch, könnte man sagen, es ist auch relativ smart. Rat kuratiert. Man hat einen deutschen Muslim türkischer Herkunft erst am Montag und man hat eine linke antizionistische Jüdin aus Israel mit Yael Batana, die man zusammen den großen Raum kuratieren lässt. Der eine guckt quasi zurück auf die Geschichte seines türkischen Großvaters, wie er in Deutschland eingereist ist und parallelisiert das so ein bisschen mit der Behandlung der DDR-Bürger nach der Wende. Und Yael Batana baut so ein quasi zionistisches, utopistisches Raumschiff, wo man nicht genau weiß, was meint sie damit. Aber da geht es darum, die Juden müssen wieder ins Weltall auf ihre Reise, quasi in einen Exodus getrieben werden. Und wie sich das verschränkt, muss offenbar sehr toll sein. Und gleichzeitig, wo man denkt, ja klar, jetzt nimmt man den Muslim und die Jüdin und macht da auch wieder alles richtig, löst sich das in dieser Arbeit gar nicht so ein, weil die Kunst stark genug ist, weil sie selbstbewusst genug ist, hier Setzungen zu machen, die über dieses quasi Instagram-Kacheldenken einfach deutlich hinausgehen und wo sie auch sagen, da gab es auch Proteste vor dem Pavillon. Sie sagen, na klar, Proteste sind okay, auch wenn wir mit denen vielleicht nicht übereinstimmen. Aber das müssen erstens wir aushalten, sagt die Kuratorin Charla Ilk, erst am Montag und auch Yael Batana. Und, das finde ich noch viel wichtiger, es muss auch die Kunst aushalten können. Und das meine ich damit. Und wenn man das der Kunst nicht mehr zutraut oder sich selber, dann sollte man keine Kunst machen.
Ja, ja, ja. Nun ist das aber eben der deutsche Pavillon und nicht der Pavillon Israels. Und ja, ich weiß, bleibe trotzdem noch bei der Frage, wie hätte denn der bitte aussehen sollen? Wie hätte denn der bitte mit Kunst gefüllt werden können, auf das wir hier jetzt gerade nicht darüber debattieren?
Naja, es stand ja, das Problem ist ja, es stand ja schon alles. Das meiste steht ja schon lange, lange, lange vorher und lange vor dem 7. Oktober auch schon. Ich weiß gar nicht, ob es man sagen könnte, da müsste irgendeine, was denn besser wäre. Ich persönlich,
Gott bewahre, ich bin ja kein Künstler.
Ich bin erstens auch keine Künstlerin, auch wenn ich an einer Kunstuniversität einst mal studierte, sogar an zwei. Aber ich finde, das ist eine müßige Diskussion. Wir haben jetzt die Entscheidung dieser Künstlerin und die ist, ich fand auch ihr Statement stark. Du nicht, ich schon. Und wir müssen mit dieser Entscheidung umgehen. Und die kann man gut oder schlecht finden, aber es ist völlig in ihrem in ihrem Entscheidungshorizont zu sagen.
Na, es tut halt aktivistisch, es weicht aber dem Streit aus, oder? Das ist, finde ich, schon wirklich
Warum?
Ein riesengroßes
wir
Problem.
Wir streiten doch jetzt darüber. Ich finde, es
nicht
weicht
wir,
nicht
sondern,
den Streit
sondern aus. Partei weicht der Konfrontation mit den Aktivisten aus, sie weicht der Diskussion mit der Regierung aus, die diesen Pavillon bezahlt. Das sind die Kämpfe, die wir jetzt auf zumindest diskursiven künstlerischen Feld einfach führen müssen und nicht jedes Mal zurückschrecken, sie zu führen, weil wir das verbieten, da nichts zeigen, hier etwas zumachen.
Darf ich einmal noch eine
genau
vorletzte Frage stellen?
Strategie.
Eine vorletzte Frage, weil ihr ja auch beide wirklich einhellig gesagt habt, ihr seid komplett dagegen, dass man überhaupt in der Kunst Boykott als Kommunikationsmittel nutzt. Gibt es nicht aber doch Beispiele, wo das vielleicht mal genau das richtige Mittel war?
Pearl Jam in den 90ern, die gesagt haben, wir spielen nirgendwo in keiner Venue, in keiner Konzerthalle, die zu Ticketmaster gehört. Das ist konkret, mit einem konkreten Ziel, konkretes Outcome und richtet sich nicht diffus an wer weiß was. Ich fand, das ist ein Boykott, den ich verstehen kann und den ich sogar unterstützenswert finde. Ansonsten, du hast, als wir heute Morgen gesprochen haben, Tobi, auch ein sehr gutes Beispiel gebracht von jemandem, die heute nicht sich so gut hervortut mit Boykotten.
Nee. Nennen Goldin mit Sattler. Das müsste auch ein bisschen zu weit führen. Also es geht da natürlich um Waffengeschäfte, Medikamentengeschäfte vor allen Dingen.
Opiatkrise.
Von Opioid-Crisis in den USA und wie die natürlich viele Sammlungen finanziert haben und so weiter. Die Beispiele hängen ein bisschen davor, weil man ja jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe mich erst von denen kaufen lassen und beschwere mich dann. Das ist ja schon ein bisschen anders in diesen Fällen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die israelische Regierung irgendwen gekauft hat. Das ist wiederum die Rhetorik von BDS. Ne? Die irgendwie sagen, ihr werdet da quasi... Das ist Artwashing, alles ist quasi durchwirkt von Kapital und so weiter. Was soll denn das, bitteschön? Also man macht das völlig transparent, es ist der israelische Pavillon. Man muss nicht einverstanden sein mit deren Politik und kann trotzdem genau da, weil das ein Feld der Auseinandersetzung ist, eine künstlerische Position vertreten und soll bitteschön nicht Angst davor haben. Es ist was anderes, wenn man jetzt irgendwie Sattler, muss man halt sich entscheiden oder bei Ticketmaster will ich mit denen mitmachen oder nicht. Das ist auch ein bisschen eine ökonomische Entscheidung. Wenn es eine moralische oder ethische ist, bei Pearl Jam umso besser. Aber es ist ja nicht so, dass die irgendwie mal angefangen haben bei Ticketmaster und dann plötzlich gesagt haben, ah, die sind ja scheiße, also treten wir jetzt aus.
Ich glaube, die künstlerische, das Poster aufzuhängen, die ist auch eine künstlerische Position von Ruth Patier.
Wir fassen zusammen. Der Ist-Zustand ist der, der Pavillon Israels bei der Kunstbiennale in Venedig bleibt vorerst geschlossen, weil die Künstlerin Ruth Patier eine Öffnung boykottiert. Es gab Zeiten, da wurden Blogs als Emanzipation von großen Medienunternehmen euphorisch gefeiert. Da sollte der Diskurs befreit werden, alles sollte freier, direkter, unabhängiger werden. Anstelle dieser Blogs sind inzwischen die Newsletter getreten und über genau die sprechen wir jetzt. Im Grunde ist so ein bisschen ja die Idee, Journalisten, Journalistinnen werden ihre eigenen Verleger, kuratieren Inhalte, die sie selbst weiterempfehlen möchten. Das genau versprechen, glaube ich, so Plattformen namens Substack oder Steady. Und du, liebe Aida, du bist nicht nur Fan, du hast dich jetzt dazu entschieden, auch selbst so einen Newsletter herauszugeben. Ich persönlich bin da sehr verhalten, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil dieses Format mich tendenziell eher bedrängt oder ich mich immer so eher zugespammt fühle. Wie haltet ihr das selbst mit dem Konsum von Newslettern?
Ich bin da wieder so richtig eingestiegen in den letzten Jahren. Also diese Sache mit dem Newsletter, da gibt's ja alle 2 Jahre ein großes Sterben der Newsletter und der Renaissance. Und die einzigen, die bleiben, sind diese Newsletter, die keiner haben will, von irgendwelchen Unternehmen, wo man einmal aus Versehen etwas bestellt hat. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat sich wirklich so ein eigener Stil herausgebildet. Ich lese mittlerweile selber relativ viele oder überfliege sie zumindest meistens, bis ich an irgendwas hängen bleibe und nehme da auch sehr viel mit. Ich finde es eine sehr intime Form der Kommunikation zwischen Newsletter-AutorInnen und der Leserinnenschaft. Und die Idee, meinen eigenen zu starten, kam aus vielen Quellen, aber einer davon war ein Newsletter, den ich gelesen habe. Oder eher ein Newsletter, auf den ein Newsletter, den ich lese, verlinkt hat. Der mich dann inspiriert hat, selber auch einzustarten.
Vielleicht nochmal ganz kurz, Tobi, wie hältst du es denn mit den Newslettern?
Ja, ich habe eine Weile gebraucht, um zu merken, dass ich überhaupt Newsletter abonniert habe. Ich dachte einfach, ich kriege jetzt mal so eine E-Mail mit ein paar Informationen drin. Aber ich dachte, das sind ja Newsletters. Und die meisten habe ich dann sehr schnell wieder abbestellt, weil ich sie langweilig fand oder weil ich dann doch keine Zeit hatte und das vielleicht noch nicht mal beurteilen konnte. Es gibt welche, die lese ich aber schon sehr oft. Das sind 2 oder 3 sogar der New York Times, wo ich auch eine ein digitales Abo habe. Louder gefällt mir sehr gut. Das ist ein popmusikalischer Newsletter, der wirklich toll ist.
Gibt es auch deutsche, die du magst?
Nochmal anmoderiert, was die für Themen hatten in der Musik da. Das Morning Briefing ist auch auf Europa zugeschnitten, der New York Times. Mhm. Kommt mir manchmal fast zu spät. Manchmal ist es 7:30 da, manchmal ist es 8 und macht es dann zu spät, um das früh zu lesen. Für mich jetzt am Frühstückstisch und insbesondere in den letzten Monaten und auch Jahren, wo ich tatsächlich fand, es gibt in der deutschen Medienlandschaft, die ich konsumiere zumindest, tatsächlich Meinungskorridore, auch wenn das Wort quasi von rechts besetzt ist, aber es gibt sie. Und es ging mir wahnsinnig auf die Nerven und ich wusste einfach, ich muss jetzt entweder britische oder US-amerikanische Zeitungen lesen, vielleicht zum Teil eine französische, Le Monde habe ich aber nicht abonniert, lese ich ab und zu noch. Sonst ist es eher spezialisiert. Ich lese so einen künstlichen Intelligenz-Newsletter der EU, der mich da so ein bisschen auf dem Laufenden hält, was mit dem AI-Act passiert. Noch digitale Notizen heißt das. Das ist ein Journalist aus Bayern, der den verschickt, den ich ganz gut finde. Also eher so Sachen. Aber genau, zum einen sind es News, zum anderen sind es dann sehr spezialisierte Sachen, aber jetzt eigentlich keine Markenkommunikation oder sowas. Das habe ich alles abbestellt.
Ja, das bestelle ich auch ab, aber bestell dafür zigfach Newsletter von anderen Journalistinnen, Forscherinnen und so weiter und so fort neu. Zum Beispiel lese ich seit mittlerweile 2 Jahren oder 3 Jahren immer den Understanding TikTok Newsletter von Markus Bösch. Er beforscht TikTok in Hamburg an der Uni und schreibt einen Newsletter, der auch mich mit meinem reifen Alter von Mitte 30 auf dem Laufenden hält, was gerade der Diskurs um und auf TikTok ist. Ich lese einen Newsletter, der täglich kommt und überfliegt den zumindest, der mir erklärt, worüber Gen Z denn gerade so nachdenkt. So als Berufsjugendliche hält mich das auf dem Laufenden und er ist sehr lustig. Und ich finde, wir haben auch deutsche Medien haben es geschafft, Newsletter wirklich sehr toll zu nutzen. Ich lese wahnsinnig gerne Besser Leben vom SZ-Magazin und der Tagesspiegel Checkpoint hat es in den letzten Jahren geschafft, schon zu einem, ob man es will oder nicht, einem politischen Leitmedium für das Land Berlin zu werden. Das finde ich prinzipiell erstmal total spannend. Und es gibt da ja auch Kiez-Newsletter beim Tagesspiegel, aber auch anderen Medien. Und das ist so ein bisschen, was ja, naja, so die Kraft von Newslettern ist in Zeiten, wo Lokaljournalismus immer weiter stirbt, in den USA ja noch viel schlimmer als hier, sind Newsletter da so eine Chance, dem entgegenzusteuern, anders umzugehen. In den USA nutzen das tatsächlich viele Journalistinnen, um da wieder Lokaljournalismus zu machen. Und das finde ich großartig.
Und du sagst also nicht nur, du selbst liest wieder vermehrt Newsletter, sondern du attestierst schon so eine Art Grundsatzrenaissance gerade.
Ja, vor 2 Jahren hat die New York Times noch geschrieben, Newsletter sind schon wieder tot. Und jetzt ist es wieder sehr angesagt. Jetzt viele irgendwie Kulturkritikerinnen, KulturautorInnen, denen ich so aus dem angelsächsischen Raum folge, Podcasts höre, lese, haben jetzt wieder eigene Newsletter gestartet. Ich habe irgendwie ein Essay gelesen von einer sehr jungen Medienunternehmerin, die ihr eigenes Online-Magazin und dann auch Printmagazin in Großbritannien gegründet hat und war dann so inspiriert, dass ich dann dachte, okay, dann mache ich das jetzt auch. Bedeutet zwar, dass ich meinen eigentlichen Beruf der klassischen Feuilletonistin jetzt auch unbezahlt als mein Hobby weiterführe, aber es ist tatsächlich ein sehr schönes Medium, um mit meinen Leserinnen zu kommunizieren. Und die begeisterten Antworten auf die E-Mail, die ich bekomme, die geben mir gefühlt auch für mich zumindest recht.
Da habe ich tatsächlich nochmal eine kleine Nachfrage. Ist das wirklich alles sozusagen reine Selbstausbeutung oder gibt es da ein Erlösmodell, wenn du erfolgreich vielleicht es schaffst, diesen Newsletter
in den USA ja? Und auch hier gibt es ja auch Leute, die das vormachen. In den USA lebt die Journalistin Annie Helen Peterson, der ich seit, glaube ich, 10 Jahren folge, wo auch immer sie schreibt. Sie verdient da vor allem jetzt ihr Geld. Sie hat sehr viele Abonnenten, die auch Geld dafür bezahlen. Die Anbieter Steady oder Substack bieten auch Abo-Modelle an, die man machen kann. Man kann für andere Modelle der Finanzierung wählen. Man kann Werbung darin schalten oder eben mit kleinen Spenden über Anbieter wie Ko-fi, wo man quasi metaphorisch einen Kaffee kauft, arbeiten oder eben einen PayPal-Link reinsetzen. Leute monetarisieren das auch. Jemand, der da ganz laut in Deutschland für eintritt, ist zum Beispiel Melanie Golin, eine sehr, sehr, sehr geschätzte Musikjournalismus-Kollegin von mir, die auch ein Musikmagazin vor 2, 3, 4 Jahren gegründet hat, zwischen 2 und 4. Und da kann man von Anfang an auch bezahlen dafür und kriegt dann mehr Inhalte. Und das wächst. Und sie tritt dafür sehr vehement und beeindruckend ein.
Ja, man sagt ungefähr, dass 4-10% der AbonnentInnen dann irgendwann bezahlen, wenn man diese Schwelle geknackt hat von, glaube ich, zwischen 1 und 4.000 AbonnentInnen oder so, kann man dann langsam mal anfangen, Geld dafür zu verlangen oder das den Leuten nahezulegen. Das ist ungefähr, also man braucht schon sehr viel Verdrängung, um das gemacht zu werden. Ich finde es auch, würde jetzt mit meiner nächsten These einhergehen, natürlich symptomatisch, dass diese Abschwünge schon ein paar Mal diagnostiziert wurden. Ne? 2015 hat man gesagt, Newsletter kommen zurück. Dann gingen sie wieder runter. Dann hat man 2022 gesagt, Newsletter kommen wieder zurück. Dann sind sie dann doch wieder zurückgegangen und jetzt sind sie wieder da. Also wir reden hier natürlich über kapitalistische Zyklen, die sehr schnell sind und wo auch nur sehr, sehr wenige drin wirklich quasi pieken, an die Spitze gehen. Ne? Und der Checkpoint, der Tagesspiegel hat eines auf jeden Fall sehr richtig gemacht, ist sehr früh rein in dieses Geschäftsmodell. Ja. Ne? Sehr viel früher als alle anderen.
Allerdings.
Was mir dann auf die Nerven ging, ist, dass vor allem die tägliche Form vor allem eines Mannes irgendwie ausschlaggebend war für diesen Newsletter und die Welt dann doch sehr viel untergegangen ist während der Pandemie zum Beispiel und Berlin eigentlich unregierbares Country geworden ist. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Also dass dann eine Person so definierend sein kann für das Aushängeschild einer Zeitung, fand ich dann eben auch genau ein Problem dieses Modells. Ein anderes Problem finde ich, dass in der Digitalisierung mit jeder neuen Technologie eigentlich wirklich immer dasselbe gesagt wird. Es wird immer gesagt, it's about you. Mhm. Du bist empowered, du kannst die großen Gatekeeper, die Monopole umgehen, indem du jetzt das alles selber in die Hand nimmst und empowered werden dabei eigentlich immer nur die Anbieter. Also es entstehen jedes Mal neue Monopole. Ob das jetzt Napster ist, ne, was dann irgendwie Apple zur Folge hatte mit iTunes. Apple war eine kleine Klitsche Anfang der 2000er Jahre. Ist wegen dieser Modelle wie iPod, iTunes und natürlich dann mit mobilen Geräten wie dem iPod und so weiter groß geworden. und Spotify und so weiter. Das stimmt für Crypto. Das ist wieder so eine, also da muss man von Lüge sprechen, das kann man nicht mehr anders sagen, wo man sagt, ja, ihr könnt jetzt reich werden ohne die Banken und so. Das stimmt natürlich auch sozusagen nie oder eben nur für ganz wenige. Das heißt, jedes Mal wird quasi die Einkommensungleichheit nochmal vergrößert, die Monopole werden größer als je zuvor und jedes Mal glaubt der User, der 2006 auf dem Cover vom Time Magazine war, Person of the Year, you. It's about you. Das Internet is about you. Du kannst alles erreichen. Also Neoliberale geht es nicht mehr. Das ist der Kern jeder neoliberalen Ideologie.
Auch das würden wir im Großen und Ganzen gerne so auch weiter mit unterschreiben. Nichtsdestotrotz, Aida, vielleicht nochmal ganz kurz. Warum hast du dich trotzdem zu diesem Schritt entschieden und was machst du vielleicht doch anders als andere?
Das weiß ich nicht. Also erstmal klar, die Fundamentalkritik, die Bank gewinnt immer und im Internet noch schlimmer denn je. Warum mache ich es trotzdem? Es kam tatsächlich, weil mich Freundinnen gefragt haben, kannst du denn deine Arbeit nicht als Newsletter uns verschicken? Und das war mir zu eitel. Und ich, gerade als Journalistin, ist für mich immer die Lücke, man braucht ja immer einen aktuellen Aufhänger, ein aktuelles Thema. Und ganz viel, was ich lese, konsumiere, gucke, fällt dann hinten über. Die meisten Platten, die ich höre, die werde ich nie besprechen, auch wenn ich es gerne würde. Und so ist es ein Weg für mich, dann noch ein bisschen weiter über den Horizont zu schauen, Dinge zu empfehlen, die mich inspirieren, Dinge zu teilen. Ich teile immer gerne Artikel, die ich gelesen habe, mit meinem gesamten Freundinnenkreis. Und jetzt ist dieser Kreis, die Leute, die mich auch immer fragen, einfach ein bisschen größer geworden. Es haben sich auch gleichen, nicht viel, aber ein paar hundert Leute haben es abonniert. Recommended Reading heißt es übrigens. Und ich finde das ganz schön, auch ich denke beim Schreiben und es hilft mir beim Denken. Und für mich ganz persönlich, ich habe lange Jahre in England gewohnt, ich schreibe nicht mehr in meinem Alltag auf Englisch und mir fehlt es. Ich möchte meine englische journalistische Stimme nicht verlieren und das ist eine kleine Fingerübung für mich.
Ja, ich habe das auch sehr gerne gelesen. Ich habe es jetzt noch nicht abonniert, Aida, weil ich schon so viele Newsletter habe, aber ich habe sie gelesen. Man kann sie auch ohne Abo lesen. Und,
ich brauche doch die Zahlen.
Und das ist natürlich toll. Also ich gehe da total mit dir einig. Es ist eigentlich ein super Tool. Ne? Also das, was einem so durch die Birne rauscht oder man doch noch mal ein bisschen genauer fassen möchte und jetzt gerade kein Outlet dafür hat, da aufzuschreiben und auch die Links zu setzen. Ich habe einen total klasse Artikel, sehr dystopischen Artikel allerdings gefunden in deiner zweiten Ausgabe, die ich klasse fand. Ne? Also wo man dann wirklich auf Dinge stößt, auf die man dann allein ja eben doch nicht stößt. Und ich meine, das ist natürlich das andere Erfolgsmodell des Internets. Ne? Man findet Dinge raus, auf die man in seiner eigenen kleinen Blase im Alltag eben dann nicht stößt. Dafür sind diese Dinge ja auch da und sehr schön zu lesen. Das begreife ich schon.
Und deswegen wirst du meinen Newsletter auch abonnieren.
Ja, und Werthörerinnen und Hörer, möglicherweise haben Sie auch Lust, diesen Newsletter wohlwollend zu prüfen. Recommended Reading. Und das war unser popkultureller Wochentalk mit Aida Bagrenejad und Tobi Müller. Mein Name ist Gesa Ufer und wenn Ihnen der Kompressor grundsätzlich ganz gut gefällt, dann denken Sie doch mal darüber nach, auch den möglicherweise zu abonnieren. Machen Sie es gut!